Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Lennart Pyritz, schön, dass Sie dabei sind. Hautknotenkrankheit klingt unangenehm, ist es auch, zumindest für Rinder. Die Virusinfektion verbreitet sich gerade unter Herden in Frankreich. Und es gibt Streit darum, wie die Tierseuche eingedämmt werden soll. Gleich mehr dazu. Zuerst schauen wir auf den steigenden Meeresspiegel und absinkendes Land. Je mehr Gletscher und Eispanzer schmelzen, je stärker sich die Ozeane erwärmen und das Wasser darin sich ausdehnt, desto stärker steigt der globale Meeresspiegel. Das bedroht Küstenstädte. Und gerade dort, in vielen Küstengebieten, tritt gleichzeitig noch ein anderes Phänomen auf. Das Land senkt sich, zum Beispiel, weil Grundwasser abgepumpt wird. Zusammen mit dem Meeresspiegelanstieg eine fatale Kombination. Auf der Jahrestagung der Amerikanischen Geowissenschaftlichen Union in New Orleans geht es in dieser Woche um die Ursachen und Folgen dieser Landabsenkung. Monika Seinsche mit den Details.
Julius Oelsmann wohnt mitten im Problem. Er untersucht, wie sich Land hebt und senkt. Und das an der Tulane University in New Orleans, einer Stadt, die heute schon in weiten Teilen unterhalb des Meeresspiegels liegt und nur dank großer Flutmauern überhaupt noch existiert. Dabei verschärft nicht nur der Anstieg des Meeresspiegels die Lage, sondern auch ein kontinuierliches Absinken des Bodens.
Und jetzt haben wir neue satellitengestützte Beobachtungen zusammengetragen, um diese Landbewegung erstmal besser zu vermessen. Und dabei haben wir festgestellt, dass insbesondere ein großes Problem in den größten Städten der Welt ist, in Südostasien, in Südasien, aber auch in den größten Deltas der Welt, also auch hier im Mississippi-Delta, in Bangladesch, im Ganges-Delta, im Mekong-Delta. Da haben wir teilweise Raten von 10 bis 30 Millimetern pro Jahr.
Etwa 2 Milliarden Menschen auf der Welt leben in flachen Küstenregionen. Viele von ihnen in genau den großen Städten und Flussdeltas, die absinken. Es gibt natürliche Prozesse, die dabei eine Rolle spielen. Küstenerosion etwa und die Tatsache, dass die weichen Flusssedimente, aus denen Deltas bestehen, sich mit der Zeit verdichten und der Boden dadurch absinkt. In noch viel größerem Umfang aber ist der Mensch für die Bewegungen verantwortlich. Etwa indem er große Mengen Grundwasser, Öl oder Gas aus dem Untergrund pumpt. So entstehen Hohlräume, das Gestein darüber sackt nach und das Land senkt sich.
Und ja, frühere menschliche Aktivitäten, auch die Trockenlegungen zum Beispiel, um die Stadt überhaupt aufzubauen, das hat eben zu diesen historischen Landabsenkungen geführt, wodurch wir jetzt unter Meeresspiegel sind. Und mit dem weiteren Meeresspiegelanstieg in der Zukunft wird es eben auch immer teurer, die Stadt zu schützen.
Besonders anfällig für Landabsenkungen sind Neulandgebiete in den großen Küstenstädten. Also jene Flächen, die dem Meer abgerungen werden, in dem Meeressedimente aufgeschüttet und eingedeicht werden. Etwa um neue Wohngebiete zu schaffen oder Platz für Flughäfen oder größere Hafenanlagen. Ulwasei Dasho von der Virginia Tech University hat sich genau solche Gebiete in 20 großen Küstenstädten der Welt angeschaut. Er hat Zeitreihen von Satellitenaufnahmen übereinander gelegt, um herauszufinden, wie sich die Landoberflächen in Relation zum Satelliten bewegen. Die größten Absenkungen entdeckte er in den neu gewonnenen Gebieten von Jakarta, Lagos und Shanghai.
Diese Beobachtungen sind wichtig, da Neulandgebiete nicht gleichmäßig absinken. Einige Bereiche sinken schneller als andere. Und das ist ein Problem für die Infrastruktur, für Straßen, Schienen, Brücken oder Landebahnen. Hier kann es zu Verzerrungen und in der Folge zu Schäden wie Brüchen oder Rissen kommen.
Aber Landabsenkungen treten nicht nur in Küstenregionen auf. Im Iran etwa betreffen sie alle großen Städte im Landesinneren, sagt Mahdi Mottak vom Geoforschungszentrum Potsdam.
Wenn die gerade erst begonnen hat, lässt sich das Problem noch relativ leicht beheben. Wir kennen das Beispiel Belgien. Dort kam es zu ersten Landabsenkungen. Die Behörden haben sofort reagiert, die Grundwasserentnahme gestoppt und das Land hat sich wieder gehoben. Aber im Iran haben die Behörden schon vor über 40 Jahren entschieden, dass die Menschen so viele Brunnen bauen dürfen und so viel Wasser pumpen dürfen, wie sie wollen, ohne jede Kontrolle.
Landabsenkungen und Wüstenbildung sind die Folge, denn viele Grundwasserspeicher sind inzwischen erschöpft. Nötig wären strikte Regeln für den Umgang mit Wasser, sagt der Forscher. Und auch dann würde es viele Jahrzehnte dauern, bis sich die Situation verbessern würde.
Destroying an ecosystem is a very easy task, right? However, you know, bringing the life of the ecosystem back takes a lot of time.
Der Meeresspiegel steigt an und der Boden sinkt ab. Monika Seinsche über eine doppelte Gefahr für Küstenstädte. Unter Viehzüchtern in Frankreich sorgt gerade nicht nur das geplante Mercosur-Abkommen für Aufruhr. Da ist die Sorge, dass die Preise für Rindfleisch sinken könnten. Landwirte protestieren dort auch gegen die Seuchenpolitik angesichts der Lumpy Skin Disease oder Hautknotenkrankheit. Diese Viruserkrankung ist zwar für Menschen ungefährlich, für Rinder allerdings nicht. Deshalb werden in Frankreich auch bei einzelnen Krankheitsfällen gerade ganze Herden getötet. Wie sinnvoll diese Maßnahme ist und ob es Alternativen gäbe, darüber habe ich vor der Sendung mit Martin Bär gesprochen. Er leitet das Institut für Virusdiagnostik am Friedrich-Löffler-Institut. Das ist das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit. Ich habe ihn zuerst gefragt, was passiert, wenn sich ein Rind mit den Viren infiziert und die Hautknotenkrankheit entwickelt?
Die Erkrankung wird durch ein Pockenvirus ausgelöst. Dieses Virus befällt in diesem Fall nur die Rinder. Es dauert etwa 7 bis 10 Tage nach dem Kontakt mit dem Virus, dass Hautnötchen entstehen, dass ein fieberhafter Infekt sich als erstes zeigt. Der Verlauf kann aber auch schwer sein. Es können Organe betroffen sein. Auch dort können solche knotenartigen Veränderungen auftreten. Und ein Teil der Tiere, weniger als 5%, erkranken sehr schwer und versterben auch an der Infektion.
Übertragen werden die Viren durch blutsaugende Insekten wie Mücken zum Beispiel?
Übertragen wird das Ganze durch Insekten, aber es ist nicht so, dass das Virus sich in den Insekten vermehren würde, sondern das ist ein indirektes Übertragen an den Beißwerkzeugen. Diese Insekten gehen an die Knoten, das können Fliegen sein, das können Mücken sein und dann haben die an den Beißwerkzeugen das Pockenvirus und in einer geringen Entfernung, einige hundert Meter oder wenige Meter in einem Betrieb, gehen die an das nächste Tier und beißen in die Haut und stechen in die Haut und dann haben sie eine Übertragung.
Und vor dem Hintergrund der Proteste der Landwirte in Frankreich ist das Fleisch von diesen infizierten Tieren nachher noch zu vermarkten, auch wenn es da eine Infektion gab?
Nein, diese Betriebe unterliegen strengen Regularien, werden eben getötet, die Tiere, und unschädlich beseitigt, weil natürlich das Material dieser Tiere ist infektiös für andere Tiere. Und von daher gesehen sind diese strengen Maßnahmen aber auch dringend notwendig, um die Weiterverbreitung zu verhindern.
Die Erkrankung ist ursprünglich in Afrika vorgekommen, seit ungefähr 10 Jahren auch in Südosteuropa. Und seit dem Sommer dieses Jahres wurden Ausbrüche in Italien, Frankreich und später auch Spanien gemeldet. Breitet sich die Erkrankung gerade schneller aus und hängt das auch mit dem Klimawandel zusammen? Sie haben ja erwähnt, dass da blutsaugende Insekten wie Mücken für die Übertragung verantwortlich sind.
Es ist tatsächlich so, dass gerade ausgehend von Nordafrika die Erkrankung nach Europa überspringt. Also wir haben immer wieder jetzt Seuchenzüge, die aus endemisch betroffenen, also dauerhaft infizierten Gebieten kommen. Der Klimawandel kann eine gewisse Rolle spielen, was die Insekten angeht, wenn die in besonders großer Menge vorkommen, ist aber wahrscheinlich kein ausschlaggebender Faktor, sondern eher die Ausbreitung in der Nähe der EU, also in angrenzenden Staaten und dann eben auch illegale Tiertransporte zum Beispiel oder die Einschleppung über Insekten.
Ich habe es eingangs schon erwähnt, in Frankreich gibt es gerade Proteste von Landwirten, die dagegen protestieren, dass sie ihre ganzen Rinderbestände töten sollen, nachdem dort vereinzelte Infektionen festgestellt wurden. Wie beurteilen Sie diese Massentötung als Maßnahme, um die Krankheit einzudämmen?
Die Tötung betroffener Bestände ist notwendig, ist auch gesetzlich festgeschrieben im EU-Recht und auch aus gutem Grund, weil damit kann ich die Weiterverbreitung auf andere Betriebe sehr effizient verhindern. In den Betrieben sind häufig einzelne Tiere schwerer betroffen, aber viel mehr Tiere infiziert. Also auch das ist ein wichtiger Aspekt. Und es ist eben so, dass man in Frankreich auch sieht, dass Tiere offenbar illegal aus solchen Beständen heraustransportiert wurden und damit die Seuche weitergetragen haben. Das haben die epidemiologischen Untersuchungen bisher ergeben. Und deswegen ist genau das, wogegen jetzt eigentlich protestiert wird, die Maßnahme, die unbedingt mitverwendet werden muss, zusammen mit anderen Dingen wie Früherkennung, dann Sperrzonen, wo die Tiere eben nicht heraustransportiert werden dürfen und der Einsatz einer sehr wirksamen Impfung. Das wird dort auch gemacht. Es sind sehr viele Tiere bisher geimpft worden. Alles zusammen führt in der Regel zu einer sehr guten Eindämmung dieser Infektion, solange eben nicht plötzlich Tiere aus diesen Regionen illegal verbracht werden.
Hautknotenkrankheit bei Rindern in Frankreich. Darüber habe ich mit dem Virologen Martin Bär gesprochen. Die Antarktis oder genauer die Landmasse Antarktika stellen sich vermutlich viele als monotonen Kontinent vor, ganz bedeckt von einer kilometerdicken Eisschicht. Tatsächlich gibt es dort aber eine rund 30.000 Quadratkilometer große Fläche, die zumindest im Sommer eisfrei ist. Das entspricht ungefähr 12-mal dem Saarland, um mal eine beliebte Vergleichsgröße heranzuziehen. Und in dieser Region der Antarktis hat sich ein einzigartiges Ökosystem entwickelt aus Tieren und Pflanzen, die nur dort vorkommen. Doch inzwischen haben sich auch einige invasive Arten etabliert, die das Ökosystem tiefgreifend verändern. Wie genau? Das war diese Woche Thema auf der Jahrestagung der britischen Ökologischen Gesellschaft in Edinburgh. Volker Mrasek war für uns dort.
Zuerst waren es Walfänger und Robbenjäger, später Polarforscher und Proviantschiffe, schließlich Antarktistouristen. Sie alle haben in der Vergangenheit fremde Pflanzen und Tierarten auf dem Südkontinent eingeschleppt. Manche konnten sich nicht halten, andere wurden wieder eliminiert, aber einer ganzen Reihe von Exoten ist es gelungen, sich dauerhaft im tiefsten Süden einzunisten. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Bestandsaufnahme durch Experten wie Peter Conway vom britischen Antarktisdienst.
So at present there are 18 non-native species that are established.
Im Moment gibt es 18 gebietsfremde Arten, die sich fest auf dem antarktischen Kontinent etabliert haben, und zwar auf der westantarktischen Halbinsel bzw. auf den eng benachbarten Südshetland- und Südorkney-Inseln. Betrachtet man alle weiter entfernten Inselgruppen der Subantarktis, dann kommt man sogar auf rund 250 etablierte fremde Arten.
Die Immigranten sind oft sehr durchsetzungsfähig. Der Insektenkundler bezeichnet manche von ihnen sogar als Ökosystemingenieure, weil sie die von Moosen und Flechten geprägten Biotope stark umkrempeln.
Der letzte bekannte Ankömmling ist eine kleine Schmetterlingsmücke. Sie wurde vor 4 Jahren auf King George Island entdeckt. Wahrscheinlich kam sie mit einem Frachtschiff. Es ist die nächste fremde Art, deren Larven organisches Material fressen. Auf der Insel Cygni gibt es bereits eine invasive Zuckmückenart. Allein ihre Larven vertilgen 10-mal so viel Moosblätter wie sämtliche wirbellosen Tiere, die dort von Natur aus vorkommen. Die Abbauraten werden also um ein Vielfaches beschleunigt.
Das bringt eine unnatürliche Dynamik in antarktische Ökosysteme und es drängt einheimische Arten zurück. Zum Beispiel auf der Inselgruppe der Kerguelen und auf Südgeorgien. Dort treiben zwei eingeschleppte Laufkäferarten ihr Unwesen.
Diese Käfer sind ausgesprochene Räuber. Sie fressen alles, was ihnen über den Weg läuft. Ein französisches Projekt auf den Kerguelen hat gezeigt, wo so ein Käfer heute vorkommt, trifft man zahlreiche heimische Arten kaum noch an, egal ob Fliegen, Motten, Spinnen, Milben oder was auch immer. Oder man findet sie überhaupt nicht mehr. Gegen diese neuen Feinde ist die natürliche Fauna nicht gewappnet.
Auch die Vegetation der Antarktis wird durch ungebetene Zuwanderer verfälscht. Das einjährige Rispengras, ein Kosmopolit, breitet sich nun auch auf der westantarktischen Halbinsel aus. Ausrotten lasse sich die Art nicht mehr, sagt Peter Conway.
Auf den Kerguelen sind komplette Berghänge mit Löwenzahn bedeckt. Er hat alle angestammten Arten verdrängt, die dort vorher wuchsen. Das ist fast schon eine Monokultur.
Dass einheimische Pflanzen oder Tiere am Ende sogar aussterben, dafür gäbe es genügend Beispiele von anderen Inseln, warnt der britische Biologe. Er empfiehlt, alles zu tun, um weitere Einschleppungen in die Südpolarregion zu vermeiden. Es sollte uns wichtig sein, die einzigartige Flora und Fauna dort zu schützen, findet auch die südafrikanische Antarktisforscherin Charlene Jenyon-Skippers.
Antarktika ist die letzte so gut wie unberührte Region der Erde. Viele Arten sind endemisch, das heißt, sie kommen nur dort vor. Insgesamt ist die Antarktis daher eher artenarm. Sobald man fremde Tiere oder Pflanzen einführt, kann sich das Ökosystem drastisch verändern.
Südafrika hat eine Forschungsstation auf den Prinz-Eduard-Inseln und die Zoologin ein besonders drastisches Beispiel dafür, was invasive Arten anrichten. Wehrlose Albatros-Küken werden dort von eingeschleppten Hausmäusen angefressen, bei lebendigem Leib.
Ein Beitrag von Volker Mrasek. Früh übt sich, wer ein Meister werden will, so ein Sprichwort. Wer schon als Kind besonders früh und viel Klavier oder Fußball spielt oder Matheaufgaben löst, hat also die besten Chancen, später im Leben Spitzenleistungen in diesen Bereichen zu vollbringen. Und der Umkehrschluss, kein Weltmeistertitel im Schach oder Boxen, wenn man die eigenen Fähigkeiten zu spät trainiert? Antworten auf diese Fragen hat ein Forschungsteam gesucht und seine Studie gerade im Fachmagazin Science veröffentlicht. Christine Westerhaus über Wunderkinder und späte Weltklasse.
Glaubt man der These des berühmten 2020 verstorbenen Psychologen Anders Eriksson, dauert es 10.000 Stunden Training, bis man Meister bzw. Meisterin in einer Disziplin wird. Das gelte für den Sport genauso wie für Musik oder bahnbrechende Forschung. Wichtig ist dabei, möglichst früh mit dem Training anzufangen. Das legen zumindest viele Untersuchungen nahe. Viele dieser Studien hätten aber einen blinden Fleck, sagt Arne Güllich von der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität in Kaiserslautern-Landau. Er ist Erstautor der neuen Untersuchung.
Die traditionelle Expertise und Begabungsforschung ist überwiegend an jungen und Sub-Elite-Leistern durchgeführt worden, sodass sich ja die Frage stellte, ob man denn diese Ergebnisse auch extrapolieren darf, ausweiten darf, übertragen darf sozusagen auf die besten Leisterinnen und Leister im Höchstleistungsalter, die an den Rand der menschlichen Möglichkeiten gelangen. Und das hat uns interessiert.
Um herauszufinden, ob die Weichen für Spitzenleistungen also tatsächlich schon in der Kindheit gelegt wurden, wertete der Sportwissenschaftler den Karriereverlauf von fast 35.000 Erwachsenen aus, die in ihrer jeweiligen Disziplin Weltklasseniveau erreicht haben. Zum Beispiel als Olympiasiegerinnen, Nobelpreisträger, Komponistinnen oder Schachspieler.
Die meisten jungen Höchstleister, Wunderkinder, Jahrhunderttalente und so weiter werden langfristig keine Spitzenleister im Erwachsenenalter. Und die meisten der erwachsenen Weltklasse in ihren Disziplinen waren in jungen Jahren noch nicht unter den Besten ihres Alters. Heißt auch, dass hohe Leistungen in jungen Jahren keine notwendige Voraussetzung sind, um langfristig Weltklasse zu werden.
Im Gegenteil habe die Auswertung der Daten gezeigt, dass es sinnvoll sei, in jungen Jahren mehrere Disziplinen auszuprobieren und sich erst später auf eine davon zu spezialisieren. Förderprogramme in Deutschland setzen vor diesem Hintergrund oft die falschen Anreize, resümiert Arne Güllich.
Wenn nach frühen Leistungen ausgewählt wird, dann hat das negative Ausstrahlungseffekte. Weil all diejenigen, die bestrebt sind, mal in ein solches Programm aufgenommen zu werden, und ihr Umfeld, Eltern, Lehrer, Trainerinnen und so weiter, werden Jahre vorher schon die Leistung forciert beschleunigen. Was aber genau das Muster ist, was zu kurzfristigen Spitzenleistungen führt, aber die langfristige, nachhaltige Perspektive hemmt.
Frühe Spitzenleistungen, die späte Weltklasse hemmen? Markus Raab rät davon ab, zu stark zu verallgemeinern. Der Leiter der Abteilung Leistungspsychologie an der Deutschen Sporthochschule in Köln war nicht an der aktuellen Studie beteiligt.
Also aufgrund der Daten, die präsentiert sind, muss das nicht die notwendige Schlussfolgerung sein.
Im Fußball gäbe es beides. Spieler, die schon als Kind zu Höchstleistungen angetrieben werden und die es später in die Bundesliga schafften. Aber auch spätere Profis, die nicht schon von klein auf in einer Akademie trainiert wurden. Es sei deshalb sinnvoll, Karrierewege nicht zu früh einzuengen, so Raab.
Ich glaube, das ist eine wichtige Konsequenz dieser Diskussion, egal wer da jetzt wie recht hat oder um wie viel Prozent es geht, dass man überlegt, ob man diese Selektionssysteme etwas später und ein bisschen offener gestaltet. Und man tut jetzt auch immer so, als ob das an den Personen nur liegt. Wir wissen ganz genau, dass viele Nobelpreisträger auch aus guten wissenschaftlichen Umfeldern kommen. Also dass so etwas eine Wirkung hat, die unabhängig vom Talent der Person oder wie stark sie jetzt spezialisiert ist, früh oder spät, dass das einen Einfluss hat, das sagen eigentlich heute alle Psychologen und Psychologinnen, dass das nicht zu vernachlässigen ist.
Ein Beitrag von Christine Westerhaus. Und an dieser Stelle geht's jetzt weiter mit den Wissenschaftsmeldungen von heute, von und mit Lukas Kohlenbach.
Mitochondrien können wandern. Dass diese wichtigen Zellorganellen nicht immer an einer bestimmten Position in einer Zelle verharren, ist schon länger von Nervenzellen bekannt. Das könnte damit zusammenhängen, dass Nervenzellen verhältnismäßig groß und lang sind. Mitochondrien produzieren vor allem Energie. Daher wandern sie wohl in den Nervenzellen zu den Orten, wo gerade am meisten Energie gebraucht wird, vermuten Forschende. US-amerikanische Wissenschaftler haben nun die Mitochondrien in den Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse genauer untersucht. Die sind deutlich kleiner und kompakter als Nervenzellen. Und tatsächlich wandern auch hier die Mitochondrien, berichten die Forschenden im Biophysical Journal.
Die HPV-Impfung schützt wohl auch vor Krebsvorstufen an Vulva und Vagina.
Darauf deutet das Ergebnis einer großen Kohortenstudie in Schweden hin. Wissenschaftler stellen es im Journal JAMA Oncology vor. Sie haben die Daten von mehr als 700.000 jungen Frauen in Schweden ausgewertet. Ein Teil dieser jungen Frauen hat sich gegen das humane Papillomavirus impfen lassen. Das wird vor allem gemacht, um das Risiko für Krebserkrankungen am Gebärmutterhals zu senken. Dass die Impfung davor schützen kann, ist heute gut belegt. Doch ob sie auch vor Krebsvorstufen und Erkrankungen der Vulva und Vagina schützt, ist noch nicht ganz so gut untersucht. In der schwedischen Kohorte seien solche Krebsvorstufen aber rund ein Drittel seltener aufgetreten, wenn Frauen geimpft waren, schreiben die Studienautoren.
Im Nordpolarmeer sind Drohnen über Wale hinweggeflogen.
Ein internationales Forschungsteam hat damit Proben von der Luft gesammelt, die die Wale beim Auftauchen ausstoßen. Mit dieser unorthodoxen Methode könnte man Wale in freier Wildbahn auf Krankheitserreger untersuchen, schreiben die Wissenschaftler im Fachjournal BMC Veterinary Medicine. Denn welche Krankheiten unter den freilebenden Meeressäugern verbreitet sind, können Forschende meist erst untersuchen, wenn kranke Tiere an Stränden angeschwemmt werden. Bei ihren Drohnenflügen haben die Wissenschaftler bei mehreren Buckelwalen und einem Pottwal ein potenziell tödliches Virus entdeckt, aus der Gruppe der Morbilliviren. Es kann Wale und Delfine infizieren. Die im Nordpolarmeer schwimmenden Tiere hätten aber noch keine Symptome gezeigt.
Und das zum Schluss. Donald Trump verlangt nun per Dekret eine Mondlandung bis 2028.
Mit dem gestern in Washington unterzeichneten Dekret möchte US-Präsident Donald Trump offenbar zusätzlichen Druck auf die NASA ausüben. Die US-Raumfahrtbehörde arbeitet an einer bemannten Mondmission. Eine erste Landung ist eigentlich schon für Mitte 2027 geplant. Doch ob der Plan eingehalten werden kann, ist fraglich. Zuletzt hat sich das Projekt immer wieder verzögert. In dem Dekret heißt es nun, die US-Raumfahrtbehörde solle mit der bemannten Mondmission die amerikanische Führungsrolle im Weltraum untermauern. Bis 2030 solle die NASA auch erste Elemente einer dauerhaften Mondstation errichten. Außerdem wünscht sich Donald Trump, dass Pläne für Atomreaktoren im All konkretisiert werden. Die USA befinden sich mit China in einem Wettlauf um den Mond. Die Volksrepublik plant, im Jahr 2030 Astronauten dorthin zu schicken.
Das waren die Wissenschaftsmeldungen des Tages heute von und mit Lukas Kohlenbach. Und hören können Sie die auch wie gewohnt in der Deutschlandfunk-App.
Sternzeit, 19. Dezember. Herr Kosirev und die Vulkane auf dem Mond. Der sowjetische Astronom Nikolai Kosirev berichtete 1958, im Krater Alfonsus eine Wolke beobachtet zu haben, die ein Mondvulkan ausgestoßen habe. Der über 100 Kilometer große Krater hat einen Zentralberg, der gut anderthalb Kilometer aus dem Kraterboden aufragt. So eine Struktur entsteht bei einem Asteroidentreffer. Lange Zeit sahen manche darin aber einen kleinen Vulkankegel. Ende der 60er Jahre behauptete Nikolai Kosirev zudem, Erdbeben auf der Erde hätten zu einem Ausgasen im Krater Aristarch geführt. Der Mond antworte auf Vorgänge auf der Erde. Selbst das Fachblatt Nature meldete dies in einer kurzen Notiz und verwies auf ein Spektrum, aufgenommen auf der Krim-Sternwarte, das im Krater molekularen Stickstoff und Cyanid nachgewiesen habe. Dass der Mond womöglich ein aktiver Körper sei, passte zur Mondeuphorie der damaligen Zeit. Was genau Kosirev wahrgenommen hat, ist aber unklar. Denn während der Apollo-Missionen und auch bei jüngeren robotischen Flügen zum Mond wurden nie Zeichen von aktivem Vulkanismus gefunden. Nikolai Kosirev leitete zeitweise die Sternwarte Pulkovo bei St. Petersburg. Der feindlichen Propaganda beschuldigt, musste er zu Stalins Zeiten 10 Jahre im Gulag verbringen. Er überstand diese Zeit und beschäftigte sich viel mit dem Aufbau von Sternen und dem Mond. 1983 ist er gestorben. An ihn erinnert ein Krater auf der Rückseite des Mondes. Auch der ist beim Einschlag eines Meteoriten entstanden und nicht durch einen Vulkan.
Der Vulkan, der keiner war, mit diesem Blick in die Geschichte der Mondforschung geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.